Den letzten 7 Sonntagen haben wir uns mit dem Sendschreiben in der Offenbarung befasst. Der Matthias hat am letzten Sonntag noch von Laodicea erzählt und hat gesagt, das ist gerade gut nach dem Sendschreiben, kann er ein bisschen abtauchen. Es war sehr herausfordernd. Ihm geht es übrigens den Umständen entsprechend gut. Er hat seine Hüfte noch mal operieren lassen und ist jetzt auf dem aufsteigenden Ast. Die Sendschreiben waren eine Art wie ein Zwischenzeugnis für die 7 kleinasiatischen Gemeinden. Aber auch für uns. Ich glaube, wir sind alle in den letzten 7 Wochen auf die eine oder andere Art und Weise durch die Sendschreiben herausgefordert worden. In unserem Glaubensleben, zum Dranbleiben, zum dem Jesus wirklich treu nachzufolgen. Und übrigens, das finde ich noch wichtig, die 7 Gemeinden, die haben nicht nur einfach ihr Sendschreiben bekommen, sondern die Offenbarung als gesamtes Buch, das war ein Rundschreiben, das von Gemeinde zu Gemeinde umgegeben worden ist. Also sie haben das ganze Paket bekommen. Und das Ziel der Offenbarung vor 2000 Jahren, aber auch heute am Morgen, ist es, die verfolgten und die versuchten Gemeinden und Christen zu ermutigen und um ihnen einen Blick hinter die Kulissen zu geben, einen Blick in die wahre Wirklichkeit, auf die wahre Kraft dieser Welt, eine Weitsicht zu vermitteln, so wie es unser Jahresthema ist. Und heute werden wir so eine Weitsicht bekommen, so einen Blick hinter die Kulissen werfen. Bevor nämlich in den nächsten Kapiteln dann all die endzeitlichen Stürme beschrieben werden, wird uns heute ein Blick in den Thronsaal von Gott gewährt. An den Ort, wo sozusagen alle Fäden zusammenlaufen. Und ich wünsche mir für heute Morgen, dass wir ganz neue Staunen kommen über das, was in diesem Thronsaal abgeht und über das, was das auch mit unserem Leben machen darf. Also tauchen wir ein in das 4. Kapitel. In dem 4. Kapitel der Offenbarung ist das beschrieben von diesem Thronsaal. Der Johannes hat eben gerade die Sendschreiben von Jesus diktiert bekommen. Und jetzt geht es gerade weiter. Offenbarung 4,1, dort steht, sagt Johannes, als ich dann aufschaute, sah ich im Himmel eine Tür offen stehen. Und dieselbe Stimme, die sich zuvor wie eine Posaune angehört hatte, sprach zu mir, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesen Dingen noch geschehen muss. Im Johannes, das war sicher mega eindrücklich, ist eine Tür im Himmel aufgetan worden und eine posaunenartige Stimme hat ihn eingeladen, durch die Tür durchzukommen. Und aus Offenbarung 1, 10 und 11 wissen wir, dass die posaunenartige Stimme, dass das Jesus persönlich war. Jesus hat den Johannes zu einer Audienz im Himmel eingeladen, mit dem Ziel, ihm zu zeigen und auch uns, was alles noch muss passieren. Und im selben Augenblick sah ich im Geist einen Thron im Himmel, auf dem jemand saß. Spannend. Die Erscheinung von dieser Person im Himmel muss so herrlich gewesen sein, dass der Johannes nicht einmal gewagt hat, zu sagen, dass die Person auf dem Thron Gott gewesen ist. Zaghaft probiert er jetzt in diesem ganzen Kapitel zu erklären, was er in diesem Thronsaal gesehen hat. Aber für die himmlische Sicht, die ihm da gewährt worden ist, gibt es kein menschliches Wort. Und so verwendet er ganz verschiedene Symbole. Und Symbol ist das Stilmittel Nummer 1 in der Offenbarung. Uns werden noch ganz viele Symbole begegnen in diesem Jahr. Denn Symbole sagen mehr als 1000 Worte. Und in der folgenden Beschreibung geht es nicht primär darum, dass wir jetzt herausfinden, wie Gott aussieht. Und da ist es dem Johannes nicht gegangen, sondern es geht ihm viel mehr darum, dass er mit diesen Symbolen beschreibt, wie die Atmosphäre in diesem Thronsaal ist. Was für Wesenszüge das Gott hat. Wie Gott handelt und wie er wirkt. Das kommt aus dieser Begegnung im Thronsaal raus. Also, lasst euch mit ihnen in den Thronsaal von Gott. Offenbarung 4,3a steht, und der auf dem Thron saß, war so strahlend wie Edelsteine, wie Jaspis und Karneol. um ansatzweise können zu beschreiben, was der Johannes da gesehen hat im Himmel, verwendet er wertvolle Edelsteine. Fangen wir an mit dem Jaspis, den er hier erwähnt. Jaspis wird in der Offenbarung 21,11 als kristallklaren Stein beschrieben. Mit dem wollte Johannes ausdrücken, vor Gottes Thron, in seiner Gegenwart, vor dem König von dieser ganzen Welt, geht ein helles Strahlen aus. Eine Reinheit und eine gewaltige Herrlichkeit. In dieser Regierung, von dem König auf dem Thron sitzt, gibt es keine Korruption, gibt es keine falschen Entscheidungen, gibt es keine Ungerechtigkeit. Dein und mein König, der König von dieser ganzen Welt, ist absolut vertrauenswürdig. So regiert, so handelt der König von dieser ganzen Welt. Dann haben wir den Karneol, den Stein. Das ist ein rötlicher Stein. Mit dem möchte Johannes sagen, hey, der König, den ich da im Himmel gesehen habe, der Herr von dieser ganzen Welt, das ist nicht ein stahlharter Regent, der irgendetwas durchboxen muss, sondern von seinem Thron geht Liebe aus. Liebe pur ist vorhanden in der Gegenwart von seinem Thron. Liebe und Barmherzigkeit. Der Matthias hat vor einer Woche in der Predigt gesagt, du kannst nichts tun, dass Gott dich mehr liebt. Du kannst aber auch nichts tun, dass Gott dich weniger liebt. So eine gewaltige Liebe geht von dem Thron aus. Dazu später noch mehr. Und dann kommt der spannende Vers, schreibt Johannes, und ein Glanz wie der eines Smaragds umleuchtete seinen Thron wie ein Regenbogen. Regenbogen-Smaragd haben dann nur das Bild von dem Ring gefunden. Wäre noch schöner, he? Genau. Das Symbol vom Regenbogen erinnert uns an die Geschichte von Noah. Nach der Sintflut hat Gott als Zeichen von seinem Bund mit den Menschen den Regenbogen in den Himmel gesetzt. Da dürfen wir uns immer wieder erinnern, wenn wir einen sehen. Mit dem Symbol hat Gott versprochen, nie mehr werde ich die ganze Menschheit durch eine Sintflut zerstören, sondern ich werde mit Gnade über dieser Welt regieren. So ist unser König. So ist der König von dieser ganzen Welt. Er ist absolut gnädig, geduldig und treu, auch in deinem ganz persönlichen Leben heute Morgen. Ich spreche dir das zu. Und dann geht es ganz spannend weiter. Von dem Thron gehen auch Geräusche aus. Er hat nicht nur Sachen gesehen, sondern er hat auch Sachen gehört. In der Offenbarung 4,5 ansteht, und von dem Thron gehen Blitze, Stimmen und Donner aus. Die kraftvolle Gegenwart, die er hier in diesem Thronsaal wahrgenommen hat von Gott und die Allmacht von Gott, hat Johannes nur mit einem ehrfurchterregenden Gewitter beschreiben. Er hat keine anderen Worte dafür gefunden. Und spannend ist, dass bereits im Alten Testament Gottes Gegenwart immer wieder mal mit Blitz und Donner beschrieben worden ist. Hey, dein König, der König von dieser ganzen Welt, bei dem, wo alle Fäden zusammenlaufen, ist allmächtig und er ist kraftvoll. Und wunderbar kommt das im Kolosser 1,16a zur Geltung. Dort heisst es, durch ihn, Jesus, hat Gott alles erschaffen. Er machte alles, was wir sehen, und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Liebe Leute, keine Kraft von dieser Welt, kein Herrscher in dieser Welt, auch wenn es momentan ein paar Leute gibt, die sich sehr wichtig gebaren. Niemand steht über Gott. Gott hat das Zepter in der Hand. Er, der dieser Machtzentrale auf dem Thron Gottes hockt. Was für eine Beruhigung ist doch da für uns zu wissen, auch wenn wir ins Chaos in die Welt rausschauen, zu wissen, hey, so ein gewaltiger Gott hockt auf dem Thron. Und er hat alles in seiner Hand. Bei ihm laufen alle Fäden zusammen. Das ist unser Gott, das ist unser König. Und übrigens nicht nur Gott, sondern die ganze Dreieinigkeit ist in dieser Thronszene vorhanden. Im Vers 4,5 lesen wir, dass der Heilige Geist auch präsent ist vor dem Thron. Und am nächsten Sonntag wird euch dann der Bernhard Hohler erzählen, dass auch Jesus als Symbol vom Lamm auch in diesem Thronsaal anwesend ist. Also es lohnt sich, in einer Woche wieder zu kommen. In dieser Thronszene, in diesem Kapitel 4, ist noch ein ganzer Hofstaat anwesend. Sehr spannend. Und auch da bei diesen Personen und Wesen, die dann da noch anwesend sind, geht es nicht primär darum, dass ich jetzt euch ganz genau sage, da bedeutet das und das und das. Es gibt ja auch verschiedene Auslegungen. Vielmehr geht es wieder um die Handlung, die dann in dem Thronsaal stattfindet. Es wird also ganz spannend. Und das Erste, was ich gerade vorwegnehmen möchte, was ganz wichtig ist, alles spielt sich um den Thron Gottes ab. Gott ist immer das Zentrum. Alles dreht sich um ihn. All das, was in diesem Thronsaal passiert, es dreht sich um Gott. Nicht nur bei diesen Gestalten, sondern das ist auch eine Herausforderung an uns. Hey, alles in unserem Leben soll sich um Gott drehen. Das ist eine harte Botschaft, aber es geht nicht um uns in diesem Leben, sondern es geht einfach ganz allein um Gott. Gott ist das Zentrum. Wir lesen in der Offenbarung 4,4. Rings um den Thron standen 24 Throne, auf denen 24 Älteste saßen. Sie trugen alle weiße Kleider und hatten goldene Kronen auf ihren Köpfen. Spannend, he? Die gängigste Auslegung dafür ist, dass die 24 Ältesten stellvertretend vor dem Thron Gottes sind für das ganze Gottesvolk. Sie repräsentieren das ganze Gottesvolk. 12 von diesen 24 repräsentieren das alttestamentliche Gottesvolk, oder die 12 Stämme. Und 12 davon repräsentieren das neutestamentliche, das nicht-jüdische Gottesvolk, angelehnt an die 12 Jünger. Die Frage ist, wer ist denn genau das Gottesvolk und wie könnten wir auch Teil werden von dem Gottesvolk, damit wir ja so in Gottes Gegenwart könnten leben. Denken wir doch nochmal zurück an den Thron, an die Gnade und an die Liebe, die von diesem Thron ausgeht. Gottes Liebe und seine Gnade hat sich schlussendlich in dem gegipfelt, dass er seinen Sohn, Jesus Christus, auf die Welt gesendet hat. Durch sein Sterben und seine Auferstehung ist der Weg frei geworden, damit wir alle können Teil von dem Volk Gottes werden. Wer sein Vertrauen auf den Jesus setzt, darf schon in dem Leben, aber dann vor allem auch in Ewigkeit, in Gottes Gegenwart sein, Teil von dem Gottesvolk sein. Und die weißen Kleider, die die Ältesten anhaben auf dem Thron, die symbolisieren das genau, dass das Menschen sind, die ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, die reingewaschen worden sind von all ihren Sünden, von all ihren Schuld. Und so kann Gottes Gegenwart sein. Und als Krönung, könnte man sagen, wird diesen Menschen von Gottes Volk eine Krone aufgesetzt. Die Krone als Zeichen von dem wahren Leben. Die Krone als Zeichen von dieser Ehre und Herrlichkeit, die Gott uns jetzt schon zuspricht auf dieser Welt. Die Krone von der Gerechtigkeit. Jetzt schon und in Ewigkeit. Hey, das ist gewaltig, oder? Die Frage an dich, an mich, an uns alle heute Morgen. Gehörst du schon zu dem Gottesvolk? Hast du die Krone auf deinem Kopf? Wenn nicht, dann lässt dich heute Morgen der Herrscher von dieser ganzen Welt ein und sagt, hey, setz dein ganzes Vertrauen auf mich. Du darfst Teil sein von meinem Gottesvolk. Ich bin Teil von diesem Gottesvolk. Ich habe die Krone auf. Als ich 80 war, da weiss ich noch, habe ich mich hier hinten in der Sonntagsschule dazumal für ein Leben mit Jesus entschieden, mit meiner Sonntagsschullehrerin dazumal. Mit ihr zusammen habe ich bewusst mein Vertrauen auf Jesus gesetzt. Und seit dem Moment weiss ich, dass ich das weiße Gewand anhabe, dass ich die Krone auf meinem Kopf habe, dass ich Teil von dem Gottesvolk bin. Und diese Entscheidung habe ich noch nie bereut. Und diese Entscheidung gibt mir Weitsicht in meinem Leben, gibt mir eine Perspektive für das Leben, aber auch für die Ewigkeit. Zu diesen Ältesten gesellen sich noch vier lebendige Wesen. Die sind ganz spannend beschrieben. Es steht, dass die vier lebendigen Wesen je sechs Flügel haben und dass sie rundum mit Augen bedeckt sind. Und dann steht weiter, wie die vier Wesen aussehen. Das eine lebendige Wesen sieht aus wie ein Löwe, das andere wie ein junger Stier, das dritte wie ein Mensch und das vierte wie ein fliegender Adler. Spannend ist, dass diese Wesen oder ähnliche Wesen, die kommen schon im prophetischen Buch Hesekiel im Alten Testament vor. Wir brauchen die alttestamentlichen Bücher, um die Offenbarung zu verstehen. Und im Hesekiel 10,20 schreibt dann der Prophet, dass er diese Wesen als Cherubim interpretiert hat, dass er erkannt hat. Und Cherubim, das sind eine Art Engel, eine Art von Engel, die immer dort erscheinen, wo Gott gegenwärtig ist, wo er persönlich gegenwärtig ist, oder sie erscheinen dort, wo sie die Aufgabe haben, Gottes Gegenwart zu repräsentieren. Also darum kein Wunder, dass die vor dem Thron Gottes stehen. Dass es vier sind, könnte noch eine spannende Bedeutung haben. Und zwar steht die Zahl vier symbolisch für die ganze Schöpfung, auch für die vier Himmelsrichtungen. Und darum gehen einige Ausleger davon aus, dass die himmlischen Gestalten vor dem Thron Gottes die ganze Schöpfung repräsentieren. Mit ihrem Aussehen repräsentieren sie auch die innenwohnenden Kräfte in dieser ganzen Schöpfung. Sehr spannend. Und das Folgende, wenn man das jetzt alles zusammenfasst, hat mich so fasziniert. All das, was ich euch jetzt erzählt habe, passiert um und vor dem Thron Gottes. Das ganze Gottesvolk, das durch die Ältesten repräsentiert werden, die ganze Schöpfung, die durch die Wesen repräsentiert werden, stehen direkt vor und um den Thron Gottes. Eindrücklich, oder? Und wenn das nicht schon genug wäre, in Offenbarung 4,6 lesen wir: Vor dem Thron sah ich ein glänzendes Meer aus Glas, das wie Kristall funkelte. Mit dem Meer ist in der bildhaften Sprache der Bibel das Völkermeer gemeint. Das Völkermeer, die ganze Weltgeschichte, die für uns so tosend und unheimlich und dunkel ist wie das Meer. Denken wir doch gerade an den Terroranschlag letzte Woche in London oder all die weltweiten Nöte, die rum sind. Für uns wirkt das alles so undurchsichtig, wie das tosende Meer. Oder? Das Meer kann ja sehr etwas unheimlich sein. Und vielleicht hast du auch heute Morgen in deinem Leben Sachen, wo du denkst, das ist für mich völlig undurchsichtig. Und du verstehst Gott und sein Handeln nicht. Vielleicht denkst du auch heute Morgen, ja, wo ist denn Gott? Warum hat er das zugelassen? Das kann es doch nicht sein. Seht er mich? Versteht er mich? Aber jetzt kommen zwei so spannende Punkte. Erstens, das ganze Chaos von dieser Welt, die ganze Schöpfung, das ganze Gottesvolk, dies und mein Leben spielt sich um den Thron Gottes ab. Direkt vor ihm. Gott ist nahe. Gott hat es im Griff. Und das Zweite, das Meer, das bei uns so schwarz und tosend und gefährlich ist und trüb, ist bei Gott glasklar und funkelt wie Kristall. Vor dem Thron Gottes in seiner Herrlichkeit gibt es nichts Trübes. Dort ist alles durchsichtig und glasklar. Liebe Leute, und das, was bei uns so viele Fragezeichen ausruft, das, was wir nicht verstehen in unserem Leben oder wenn wir in die Welt rausschauen, ist bei Gott glasklar. Vor seinem Thron, nicht hinter seinem Rücken, wo er es nicht sieht. Vor seinem Thron, es ist glasklar. Was für ein Geschenk. Und darum auch unsere Fragen. Alles ist bei Gott klar. Und auch alle Trübsal, wo nachher in der Offenbarung beschrieben wird und alles, was auf dieser Welt passiert, ich meine, ganz viele Leute auf dieser Welt, auch Christen, erleben schon grauenhafte Verfolgung, ist bei Gott glasklar. Er hat es im Blick. Auch wenn wir vieles nicht verstehen. Die Frage ist, vertrauen wir dem Gott, auch wenn wir vieles nicht verstehen? Vertrauen wir Gott, auch wenn er in unserem Leben Fragen offen lässt und wahrscheinlich auch auf dieser Welt nie wird beantworten? Die Frage ist, darf Gott Gott sein? Oder muss er uns Rechenschaft ablegen? Der Paulus formuliert das im Römer 11, 33 bis 36 wunderbar. Er sagt dort, wie wunderbar ist doch Gott? Wie unermesslich sind seine Reichtümer? Wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis? Unmöglich ist es für uns, seine Entscheidungen und seine Wege zu begreifen. Denn wer kann wissen, was Gott denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Denn alles kommt von ihm. Alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört dir in Ewigkeit. Und auf das, was wir jetzt gehört haben, könnte man zwei verschiedene Antworten geben. Die erste Antwort könnte sein für uns aufgeklärte Westler, die meinen, sie haben alles im Griff, könnte man sagen, nein, das muss ich nicht haben. Ich bin selber Herr. Ich bin selber ein kleiner König. Das geht für mich nicht. Ein Gott, wo alles glasklar ist und für mich nicht. Vielleicht ist das die Antwort für Einzelne hier innen. Es gibt aber auch eine andere Antwort. Das finde ich ganz spannend. Die vier Wesen und die Ältesten haben erkannt, was die andere Antwort sein könnte. Und die andere und einzige Antwort auf das ist letztendlich Anbetung. Das ist ganz eindrücklich. Zuerst haben die vier Wesen Folgendes gesagt. Tag für Tag und Nacht für Nacht hören sie nicht auf zu rufen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der immer war, der ist und der noch kommen wird. Und ihre Anbetung war absolut ansteckend. Es ist nämlich weitergegangen. Immer wenn die lebendigen Wesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Herrlichkeit und Ehre und Dank bringen, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der in alle Ewigkeit lebt. Und sie legen ihre Kronen vor den Thron. Die Antwort auf das alles ist, dass 24 Stunden Anbetung im Himmel stattfindet. Und liebe Leute, als Gottes Volk ist das unsere Berufung und unser tiefster Sinn im Leben, dass wir Gott mit allem, wo wir sind, anbeten und ihm dir geben. Wenn wir an Anbetung denken, denken wir zuerst an Lieder singen. Das ist ein Teil der Anbetung. Aber Anbetung ist noch viel mehr. Anbetung ist ein Lebensstil, den wir 24 Stunden am Tag machen können. Im Kolosser 1,16 lesen wir, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Wir sind für Gott geschaffen, nicht Gott für uns, damit wir ihn ein bisschen instrumentalisieren können. Wir sind dafür geschaffen, um Gott mit unserem Leben Ehre zu geben. Wie machen wir das? Jemand Ehre bedeutet so viel, dass wir jemandem Gewicht geben in all unseren Lebenssituationen. Gott Ehre bedeutet also, dass wir ihm seine Verheißung und seine Weisungen in der Bibel Gewicht geben, wenn alles gut ist in unserem Leben. Das fällt uns vielleicht nicht so schwer. Gott Ehre bedeutet aber auch ihm seine Verheißungen und seine Weisungen Gewicht zu geben, wenn alles dunkel erscheint, wie eine trübe Suppe. Wenn wir sein Handeln nicht verstehen. Gott Ehre und ihn anzubeten mit unserem Leben bedeutet gerade in diesen Situationen sagen, und Gott, weil ich weiss, dass du ein guter König bist auf dem Thron, habe ich mich an dir fest, lasse ich nicht los, ich klammere an dir, weil ich weiss, du bist ein guter Gott. Und ich weiss, dass das, was ich jetzt gerade nicht verstehe, bei dir glasklar ist und dass du keinen Fehler machst. Wo bist du heute Morgen auch gerade in dieser Situation, wo du denkst, ah, es wächst mir über den Kopf raus, Sachen, die du nicht verstehst, wo du Mühe hast. Und ich fordere dich raus heute Morgen, dass du trotzdem Gott Ehre gibst und ihn anbetest und ihm Gewicht gibst mit deinem Leben. Weil er ist würdig. Und um diese absolute Lebenshingabe zu demonstrieren, fallen die Ältesten immer wieder vor Gott auf die Knie und legen ihre Krone nieder. Finde ich ein wunderschönes Bild mit dieser Krone, die Vorstellung, dass wir hier rübergehen und vor dem König von dieser ganzen Welt symbolisch wie niederfallen und die Krone niederlegen. Und dann sagen sie, du bist würdig, unser Herr und Gott, Herrlichkeit und Ehre und Macht entgegenzunehmen. Denn du hast alle Dinge geschaffen, weil du es wolltest, sind sie da und wurden sie geschaffen. Gott allein ist würdig, dass wir unser Leben ihm ganz hergeben. Keine menschliche Macht auf dieser Welt, kein Mensch auf dieser Welt, keine Sache ist würdig. Weil alles wird immer wieder versagen und enttäuschen. Aber Gott, so wie er ist auf seinem Thron, er hat Bestand. Weil er so ist, wie er ist. Was für eine wunderbare Aussage an diesem heutigen Morgen. Die Frage ist jetzt noch an uns alle, was ist unsere Antwort auf die Audienz, die wir hatten in diesem Thronsaal von Gott? Eine Antwort könnte sein für vielleicht jemanden hier drinnen, der sagt, hey, ich will auch Teil von diesem Gottesvolk sein. Ich will auch in Gottes Gegenwart ganz bewusst leben. Hey, dann bist du herzlich eingeladen, auch während der Anbetungszeit nachher zu Leuten dort hinten im Gebetsteam zu gehen. Oder vielleicht ist es für uns alle nötig, ich finde es spannend, die 24 Ältesten machen das ja immer wieder, dass wir auch heute symbolisch unsere Krone vor Gott niederlegen und unser Leben ganz neu Gott hergeben. Vielleicht gerade die Sachen, die uns Mühe machen und sagen, Gott, und ich lege es vor dich hin. Ich will dich ehren und dich arbeiten mit meinem Leben, weil du würdig bist. Ja, Herr, ich danke dir, dass du wirklich so ein guter Gott bist. Danke für all die Liebe und die Gnade, die vor deinem Thron ausfließt. Und ich bitte dich, dass das mich und uns alle schlussendlich dazu führt, dass wir uns vor dich niederwerfen, dass wir dich anbeten. Und ich bitte dich für die Menschen, die heute Morgen, die vielleicht auch Zweifel haben an dir, die viele Fragen haben, ich bitte dich, dass du einfach zu ihnen redest an diesem heutigen Morgen. Schenk du uns den Mut, unsere Krone von dir niederzuwerfen und dich anzubeten mit unserem Leben, weil du würdig bist. Danke, dass du so ein gewaltiger Gott bist. Wir beten dich an. Amen.